HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und mit einer Sonderausgabe zum Feiertag heute am Karfreitag. Das ist ja ein dunkler, ein stiller Tag. Die Christen gedenken heute des Todes des Jesus von Nazareth. Das Leid und das Böse, das wird oft in den Metaphern von Licht und Dunkel, von Tag und Nacht geschildert. In den biblischen Berichten vom Tod Jesu wird erzählt, wie sich zur Todesstunde Jesu am Nachmittag eine Dunkelheit über das Land senkte. Und genauso sind Krisen in jedem Leben wie eine dunkle Nacht. Doch gilt für die christliche Ostererzählung auch dies. Die Mitte der Nacht ist der Anfang des neuen Tages. Im Dunkel der Osternacht beginnt ein neues Licht zu leuchten, das die Christen dann an Ostern als das Licht des neuen Lebens und der Auferstehung feiern. Wir wollen in dieser Karfreitagsausgabe von Himmel und Erde dem nachgehen, dem Geheimnis der Nacht, des Dunkels und erkunden, was in der Religion, im Märchen und im Menschenleben die Nacht bedeutet. Stefan Krebs ist Pfarrer und er ist fasziniert von der Nacht. Denn im Christentum geschieht Wesentliches in der Nacht. Stefan Krebs sagt sogar, im Grunde ist Gott ein Nachtarbeiter. Meine Kollegin Petra Diebold hat ihn gefragt, warum das so ist.
Weil die Nacht uns für die Tiefe des Lebens öffnet. Das beginnt damit, dass die Dunkelheit uns daran hindert, weiter große Aktivitäten zu entfalten. Damit geht natürlich auch ein Kontrollverlust einher. Und insofern kommen da die Ängste, aber auch die Fragen. Und das öffnet uns für die Tiefe des Lebens und damit auch für Gott.
Mhm. Wofür steht denn dann die Nacht in der Bibel, im Christentum?
Die Nacht ist in der Bibel vielschichtig, so wie sie auch ja wirklich ist. Da ist zum einen ganz normal, die Schöpfung beginnt mit der Dunkelheit. Gott schafft laut Schöpfungsbericht Tag und Nacht als erstes, scheidet die beiden voneinander und fortan gehört das fest zur Schöpfung. Also die Nacht ist ein Grundrhythmus der Schöpfung und insofern gut, weil Gott sagt, sie ist gut. Zugleich ist aber natürlich unser Kulturraum und auch die Bibel zutiefst geprägt von dieser Symbolik dunkel-hell. Dunkel ist schlecht, hell ist gut. Und das findet sich eben auch in der Bibel. Die Dunkelheit steht für das Böse, das Schlechte und die Helligkeit steht für das Gute. Das durchzieht ja unseren Kulturraum bis heute. Also wenn jemand davon redet, er sei geistig umnachtet oder man sei im Licht des Tages besehen, dann merkt man ganz deutlich diese Symbolik. Die gibt es auch in der Bibel, aber eben daneben auch diesen Gedanken, es gehört dazu.
Mhm. Nun haben Sie an einer Stelle mal gesagt, Gott ist nachtaktiv. Das finde ich einen interessanten Gedanken. Was steckt dahinter?
Naja, Gott antwortet auf die Sehnsucht und auf die Fragen der Menschen. Es gibt eine wunderschöne Geschichte im Genesis-Buch im 37. Kapitel. Das ist der Kampf am Jabbok. Der Jakob, geplagt von Selbstzweifeln, kann nicht schlafen, geht los in die Nacht und trifft einen Unbekannten, mit dem er kämpft. Ein richtiger Ringkampf. Die beiden ringen miteinander, bis der Tag anbricht. Und weil es eben jetzt hell wird und damit sozusagen die Nacht vorbei ist, soll der Kampf beendet werden. Und dann stellt sich raus, er kämpft mit Gott. Diese andere Gestalt ist Gott selbst. Und Jakob hat ihn im Schwitzkasten und zwingt ihn, ihn zu segnen. Und dann lassen sie voneinander los und dann begreift Jakob, was passiert. Also Jakob begegnet in der Nacht Gott. Und das passiert an vielen Stellen, zum Beispiel auch im Abendmahl. Also es ist kein Zufall, dass wir das Abendmahl nennen, dass es abends in die Nacht hinein stattgefunden hat, weil man im Abendmahl, Jesus führt uns da zu Gott. Mhm. Und da gibt es viele Geschichten mehr. Auch Jakob hat die Geschichte von der Himmelsleide, die ist ja, viele kennen den noch, er schläft ein in Bethel und dann kommt ihm im Traum diese Himmelsleiter, die auf der Engel rauf und runter gehen und am Ende dieser Leiter sieht er Gott, der ihn ermutigt, weiterzumachen in seinem Leben. Also das ist sozusagen die Ermutigungsgeschichte, wo Gott in der Nacht einen Menschen voranbringt.
Ja. Herr Krebs, Sie sagen ja auch, unser Erleben von Nacht oder das Erlebnis der Nacht des Dunklen, wie Sie es schon beschrieben haben, das hat sich verändert und das hat auch wiederum was mit dem Glauben zu tun oder hat den verändert.
Oh ja, die Nacht war früher ja eine unbedingte Größe. Mit ein paar Wachsfunzeln konnte man da wenig gegen machen. Das heißt, die Menschen haben früher die Nacht erlebt. Die Dunkelheit, die sie daran gehindert hat, auch nach Hause zu finden. Da kam man dann vom Weg ab, wenn es eine richtig dunkle Nacht war. Aber man konnte auch den Sternenhimmel sehen. Und das bedeutet, die Leute haben gesehen, wow, da oben ist was ganz Großes und da komme ich nicht hin. Also es gibt mehr, als mir erreichbar ist. Das ist das Urerlebnis von Transzendenz. Und das ist die Geburtsstunde eines Glaubens an Gott, einer Macht, die das alles geschaffen hat und irgendwie auch offenbar steuert. Denn die Leute hatten ja schon früh verstanden, dass die Sterne ihren Lauf nehmen und auch wiederkehren, dass ein Rhythmus dahinter ist. Und mit dem Aufkommen des elektrischen Lichts ist damit natürlich ziemlich Schluss. Innerhalb von wenigen Jahrzehnten brennen überall die elektrischen Lampen. Das mit der Arbeitsruhe wird relativ, Nachtschicht wird möglich. Aber der Blick in den Himmel ist eben auch durch die Lichtverschmutzung, wie man das heute nennt, irgendwie versperrt. Wir sehen die Sterne gar nicht mehr so oft, zumindest in den Städten. Inzwischen gibt es ja extra in der Rhön und so extra Sternenparks, weil die Sehnsucht der Menschen, mal wieder die Sterne richtig gut zu sehen, halt groß ist. Und ich finde es interessant, dass parallel dazu im Grunde genommen der Glaube auch relativiert wird und immer mehr Menschen eigentlich keinen mehr haben oder Gott ablehnen. Und ich habe fast den Eindruck, das hat damit zu tun, dass diese elementaren Erlebnisse von Begrenztheit und von Nacht, von Sterne gucken, dass das nicht mehr so richtig geht.
Was bedeutet Ihnen denn die Nacht jetzt auch als Pfarrer?
Ich bin natürlich ein normaler Mensch und erlebe das mit als Rhythmus meines Lebens. Ich kuschel mich gerne in mein Bett und genieße diesen Moment. Aber ich arbeite auch ganz oft in die Nacht hinein, weil das sind oft produktive Stunden, wo eben diese besonderen Gemütszustände auch passieren. Und da ich ein Segler bin und öfters dann mit dem Segelboot auf dem Meer draußen bin, und dann ist diese Nacht natürlich noch so wie früher. Und dann bin ich jedes Mal tief gerührt und merke, es gibt eine Kraft über mir und sie schaut gerade auf mich und ich auf sie, und das tut sehr, sehr gut.
Gott ist ein Nachtarbeiter, sagt Stefan Krebs. Er ist Pfarrer und leitet als Ordinariatsrat den Stabsbereich Öffentlichkeitsarbeit der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da, sondern für viele die Zeit, in der das Leben erst so richtig losgeht. Die Zeit intensiver Gemeinschaftserlebnisse in Clubs oder Bars oder die Zeit nächtlicher Streifzüge für Künstlerinnen, Denker und Dichter. Die Nacht gehört den Liebenden. Was wird denn in Zeiten der Pandemie und in Zeiten von Ausgangssperren aus der Nacht und aus denen, die sie lieben?
Die Nacht macht die Hälfte des Lebens aus, die bessere Hälfte. So hat es einer der bekanntesten Hessen auf den Punkt gebracht, Johann Wolfgang von Goethe. Die Nacht ist Verheißung und Schrecken, Schutzzone und Freiraum, Angst oder Alleinsein, Freiheit oder Magie. Nichts als kulturelle Zuschreibungen? Zum Teil, sagt die Psychologin Julia Scharnhorst. Erstmal ist es menschlich und natürlich, in der Nacht Angst zu haben, weil wir Gefahren in der Dunkelheit nicht gut erkennen.
Aber es gibt ja auch durchaus positive Dinge, die man tun kann in der Nacht. Und das geht dann schon in die Richtung Normen brechen. Und wenn man dann schon dabei ist, dann liegt es relativ nahe, damit auch weiterzumachen. Also deswegen ist natürlich sowas wie ein höherer Alkoholkonsum auch eher abends oder nachts. Oder wenn man dann unterwegs ist und feiert, dass man dann auch eher geneigt ist zu sexuellen Begegnungen, die man sonst vielleicht nicht eingegangen wäre.
Strangers in the night. Exchanging glances, wandering in the night.
Die Geschichte von zwei Fremden, die sich begegnen und verlieben, kann wohl genau so nur in der Nacht spielen. Und manche Menschen sind überhaupt viel lieber nachts wach als am Tag. Bob Dylan, Leonardo da Vinci, Keith Richards und James Joyce, Barack Obama, Winston Churchill, Marcel Proust und Franz Kafka. Sie alle sind oder waren Nachtmenschen, aber auch Jack the Ripper und Adolf Hitler. Kaum vorstellbar, dass die alle was gemeinsam haben. Haben sie auch nicht, sagt Julia Scharnhorst, nur eben diese Liebe zur Nacht, die sich mit Ausgangssperren nicht mehr ausleben lässt.
Das schränkt uns schon sehr in unserem Autonomiegefühl ein, das haben wir nicht gerne. Es hilft allerdings, wenn wir uns immer wieder sehr, sehr klar machen, warum wir das jetzt alle tun. Es ist für uns psychisch sehr anstrengend, wenn wir da immer gegen ankämpfen.
Strategie Nummer 1 heißt also annehmen, was ist, in dem Wissen, es ist vorübergehend. Und für schöne Abende und Nächte sorgt vielleicht eine kreative Idee.
Da muss natürlich jetzt jeder gucken, was passt am besten, ob ich jetzt auch tolle Musik hören kann über Kopfhörer und durch meine Wohnung tanze. Vielleicht reicht das auch schon, oder eben sich dazu verabreden. Ich kenne auch Menschen, die verschicken vorher Päckchen, dass jeder die gleiche Partyausstattung dann da hat und man sich dann eben auch virtuell zuprosten kann oder gemeinsam zur gleichen Musik tanzen kann.
Empfiehlt die Psychologin Julia Scharnhorst. Und wer ganz große Sehnsucht hat, könnte für sich selbst die ultimative lange Nachtfilmnacht veranstalten mit Saturday Night Fever, Scorseses Zeit nach Mitternacht, Kopfüber in die Nacht und der Rocky Horror Picture Show.
Dagmar Fulle über das Leben der Nachteulen in Zeiten der Pandemie. HR Info Himmel und Erde mit einer Feiertagsausgabe zum Karfreitag an diesem dunklen und stillen Tag, wo ohnehin solche Veranstaltungen des Tanzes und des Vergnügens auch schon in normalen Nicht-Pandemie-Zeiten untersagt sind. Christen gedenken heute des gewaltsamen Todes des Jesus von Nazareth. Der Tod und das Leid spielen auf der Nachtseite des Lebens und der Schlaf ist der kleine Bruder des Todes, falls man ihn denn findet. Denn wer nachts keinen Schlaf findet, der kennt es. Die Probleme, die tagsüber klein erscheinen, sind in der Nacht auf einmal riesengroß und unlösbar. Wenn es dunkel wird, überkommt die Menschen eine Ängstlichkeit und oft ein Unbehagen. Warum uns die Nacht so unheimlich ist und uns gleichzeitig fasziniert, darüber hat Petra Diebold mit dem Gestalttherapeuten, Berater und Autor Dr. Matthias Jung aus Lahnstein gesprochen.
Herr Jung, wovor fürchten wir uns in der Nacht?
Mit Sicherheit vor dem Unkontrollierbaren. Der helle Tag, der ist beleuchtet. Da erkennen wir alles. Da haben wir eine Straßenverkehrsordnung sozusagen, auch moralisch und seelisch. Die Nacht, das Dunkel hüllt uns ein. Da werden wir auch auf uns zurückgeworfen, bevor wir einschlafen. Da kommen plötzlich die Gedanken. Da kommt das Verborgene, das Unsichtbare, das uns auch seelisch bedroht. Da kann Trauer auftreten. Da können die Sorgen auftreten. Sie lassen sich nicht mehr ablösen. Die Nacht ist nicht mehr von uns kontrollierbar. Da kommen die Albträume und es kommen beispielsweise natürlich auch Träume, die Entwicklungsträume sind, wo wir plötzlich sexuelle Träume am laufenden Zug haben. Das weist dann auf unser Defizit, dann wird es unbequem. Wir haben Berufsträume, wo wir einfach versagen, Examenstreue. Da stürmt vieles auf uns ein, was wir tagsüber auch mit den vielen Stressfaktoren, was wir verdrängen.
Jetzt haben Sie die Träume angesprochen, aber ich hatte ja auch schon gesagt, nachts liegt man manchmal wach und dann türmen sich die Sorgen und die Probleme als unlösbar auf. Wieso?
Ich denke, weil wir sie nicht angepackt haben oder weil wir sie verdrängt haben. In der Nacht können wir nicht mehr ausweichen. Da ist ein anderer Modus sozusagen in unserem Gehirn. Da gibt es keine Ablenkung mehr und da stürmen sie auf. Sie scheinen unlösbar. Gleichzeitig, denke ich, haben die Nächte auch was Lösendes. Wir sagen ja auch, darüber muss ich erstmal eine Nacht lang schlafen.
Stimmt.
Morgen sieht es anders aus. Und sehr oft am Morgen früh, wenn so die REM-Phase, die letzte, kommt und das Gehirn wieder langsam zu arbeiten beginnt und nicht mehr in dem absoluten Stillmodus ist, dann kommen auch die Lösungen auf uns zu. Beides, das Problem, zeigt sich in seiner Unausweichlichkeit, in seiner angeblichen Unlösbarkeit. Und darin ist natürlich auch die Lösung bereitet sich davor.
Also einerseits beunruhigt uns die Nacht oder macht uns so ein bisschen Angst, aber auf der anderen Seite hat sie ja eben auch so eine ganz, ganz gute Seite, so eine positive, oder?
Sie hat eine positive Seite. Denken wir mal an die vielen Träume, die uns trösten. Nach Todesfällen erzählen mir sehr viele Klienten, dann ist mir plötzlich meine Frau, mein Mann wieder im Traum erschienen. Meine Mutter ist im Traum erschienen. Und es hat etwas ganz, ganz Tröstliches. Das ist die unbewusste Traumverarbeitung. Da kriegen wir auch viele Anregungen. Unser Unbewusstes arbeitet in der Nacht. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und ich glaube, es kommt auch noch was anderes dazu. Die Nacht ist also einerseits natürlich die unbedingt notwendige Erholung. Sie ist natürlich auch sozusagen das Reich von Gott Eros. Das Reich von Gott Eros, der taucht ja auf. Es gibt doch diesen schönen Song von der Marika Röck, in der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine, denn die Liebe im hellen Mondenschein ist das Schönste. Sie wissen, was ich meine. Also auch diese Seite der Nacht, ganz kostbar, wo wir gleichsam stärker emotional, animal werden, wo die Erotik auch greift, wo auch im positiven Fall die Nacht als Glück, wo Intimität ist. Wir schlafen in Löffelchenstellung ein, wie ein Kind. Wir werden kindlich, wir haben einen kindlichen Pyjama an. Da kommt statt der ständig vernünftigen, analytischen, rationalen Seite, kommt was ganz kindlich, Gefühlshaftes kommt da. Und im Zweifelsfall schläft noch eine Katze am Bettende oder wir haben einen Teddy im Bett. Man merkt es ja oft an der Schlafzimmereinrichtung. Das ist das Zauberhafte der Nacht. Sie verzaubert uns auch.
Das ist ein schönes Bild, das Verzaubernde. Ja, die Nacht, die Dunkelheit, einerseits ängstigt sie uns, aber hat denn diese Dunkelheit auch so was Umarmendes, so eine Schutzfunktion, eine Geborgenheit?
Ja, das ist sehr schön gesagt, Frau Diebold. Sie ist auch eine Höhle, die uns ganz gnädig umarmt. Wir wissen, das Bett ist das moderne Asyl. Wenn wir ins Bett kommen, darf keiner mehr mit uns schimpfen. Wenn es uns nicht gut geht, ziehen wir die Bettdecke, aber wirklich bis zur Nase hoch. Und wir träumen uns, wie Hermann Hesse einmal sagt, nach dem Bruderschlaf. Wir werden in den Schlaf gewiegt und es verblassen. Die Kümmernisse des Tages, die Anstrengungen verblassen. Das ist das Köstliche, ja, das Dunkel umhüllt uns seidenweich. Und denken wir an das wunderschöne Gedicht von Eichendorff über die Mondnacht. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst und die Nacht küsst auch uns.
Dr. Matthias Jung, Gestalttherapeut und Autor in Lahnstein, ihn werden wir gleich noch einmal hören, wenn es um die Nacht in den Märchen geht. Die Nacht ist Thema dieser Feiertagsausgabe von HR Info Himmel und Erde. Sie kann eine Zeit der Ruhe und Regeneration sein und eine Zeit der Unruhe und uns auch ins Schattenreich der Seele entführen. Dass wir die Nacht brauchen, rein biologisch, das haben wir mit den Tieren gemeinsam. Nur gibt es da ein Problem. Wer in der Stadt wohnt, der kennt das. Wirklich dunkel wird es nie. Und der Sternenhimmel ist auch nur zu erkennen, wenn man die Stadt verlässt. Das Ganze nennt sich Lichtverschmutzung und ist ein Problem, das von Naturschützern in den letzten Jahren vermehrt angegangen wird. Denn die Nacht zum Tag zu machen, das schadet der Tierwelt.
Wir Menschen spüren auf beleuchteten Straßen ein Gefühl von Sicherheit. Je heller, desto besser. Für Tiere kann das aber fatal werden. Zugvögel zum Beispiel werden von den Lichtquellen magisch angezogen. Bei Niedrigflug werden sie dann aber geblendet und können Hindernisse nicht mehr erkennen. Beim Aufprall haben sie keine Chance und sterben. Aber auch für Insekten ist das Licht gefährlich, erklärt Martina Limprecht vom Naturschutzbund im Odenwald.
Also je kälter das Licht von der Lichtfarbe her, umso mehr werden Tiere also davon angelockt, also Insekten vor allem, die reagieren auf UV-Licht, also auf den Blauanteil im Licht. Und je höher der ist, umso mehr sind Insekten davon magisch angezogen und schaffen es dann auch nicht, aus dieser Anziehung sich zu befreien und fliegen dann so lange diese Lichtquelle an, bis sie da dran, also vor Erschöpfung, dann eben sterben.
Insekten aber sind extrem wichtig für die Natur, denn sie sind beispielsweise ein Baustein in der Nahrungskette von Vögeln. Durch die Flächenversiegelung fehlt den Krabblern allerdings der Lebensraum. Das Insektensterben ist die Folge. Und wenn dann die wenigen Insekten, die es ohnehin nur noch gibt, auch noch verenden, ist das eine Tragödie, sagt Martina Limprecht.
Damit fallen ganze Insektengenerationen eben aus. Nachgewiesen ist auch, dass sich die Vermehrung von Fischen also durch Einflüsse von Licht verändert und dadurch, dass Licht Auswirkungen auf den Hormonhaushalt hat, hängen da ganz viele Prozesse in der Natur mit zusammen.
Ein Vorbild in Sache Licht ist die Stadt Fulda. Dort verzichtet man zwar nicht auf Straßenbeleuchtung, aber man passt diese in den kommenden Jahren so an, dass die Tiere nicht mehr so irritiert werden, erklärt Stadtbaurat Daniel Schreiner.
Alle Beleuchtungskörper, die wir bauen, sind LED-Masten. Die werden alle nach unten komplett gerichtet. Wir haben eine Abschirmung in den oberen Halbraum. Wir haben ein Maximum von 3000 Kelvin, also maximal warm-weiß und keine kalt-weißen Töne mehr. Und das ist für die draußen lebenden Lebewesen, die so nachtaktiv sind, ist das deutlich angenehmer.
Aber es müssen nicht nur die Straßenlaternen sein, die man anpasst. Auch im eigenen Garten kann man laut Naturschützern einfach auf unnötige Beleuchtung verzichten. Die sieht zwar hübsch aus, aber den Tieren macht sie das Leben schwer.
Nacht sollte auch Nacht sein und das heißt möglichst dunkel. Das wäre für die Tiere wichtig. HR-Inforeporterin Stefanie Oehmisch hat sich mit den Auswirkungen der Lichtverschmutzung beschäftigt. Die Nacht ist bekanntlich auch in der Literatur und in den Märchen vor allen Dingen immer wieder ein Thema. Pünktlich zur Geisterstunde um Mitternacht steigen die Vampire aus den Särgen, bei Vollmond ziehen die Werwölfe umher. Matthias Jung, der Berater und Buchautor, der uns als Gesprächspartner durch die Sendung begleitet, ist auch ein Liebhaber der Literatur und ein exquisiter Märchenkenner. Petra Diebold hat ihn gefragt, warum das alles gerade in der Nacht geschieht.
Liege ich da richtig mit meiner Vermutung oder mit meiner vagen Erinnerung, dass in vielen Märchen die Nacht eine Rolle spielt?
Unbedingt, unbedingt. Es gibt auch verschiedene Formen der Nacht. Denken wir mal an Dornröschen. Das verfällt in einen 100-jährigen Schlaf. Das Tagesgeschehen ist nicht mehr da. Es ist das Seelendunkel. Also modern übertragen würde das heißen, sie ist im Leben und ist aber doch nicht im Leben. Eine unerfüllte Frau, die am Leben vorbeifüllt. Nach der Junge, der Auszug, das Fürchten lernen, ganz spannendes Thema. Das heißt, die Nacht, das Dunkle, wir müssen auch lernen, damit umzugehen. Der hat überhaupt keine Furcht. Das ist lebensgefährlich. Die Angst, die Furcht ist auch ein biologischer und ein sozialer Instinkt, sonst würden wir in der Nacht auf dem Dach fest spazieren gehen. Also selbst das Fürchten müssen wir uns lernen. Nacht spielt eine ganz, ganz große Rolle. Die gesamte Geschichte etwa von Tausend und eine Nacht, die spielt in der Nacht ab. Die Scheherazade muss dem König von Indien, muss sie ein Märchen nach dem anderen erzählen. Sie muss auch immer mittendrin abbrechen, damit er noch auf den Rest gespannt ist und ihr nochmal einen Tag Aufschub gibt. Sonst würde sie geköpft. Und es spielt in der Nacht ab. Und in der Nacht spielt sich in ihm große Prozesse des Unbewussten ab. Er gewinnt die Liebe, er sieht die Unsinnigkeit seines Tuns, erkennt er. Er kann nicht, weil er in der Liebe einen schweren Schicksalsschlag durch die Untreue seiner Frau erlebt hat, kann er nicht die Liebe schlechthin generell verdammen. Er muss wieder zur Liebe finden. Sie erzählt ihm unzählige Liebesgeschichte in der Nacht, an denen seine Seele wieder heil wird. Also in Märchen sind Nächte sehr wichtig. Was kann da alles passieren? In der Nacht müssen Mutproben bestanden werden. Das ist natürlich auch ein Symbol für, dass es auch in unserem Leben nicht nur den hellen, bewussten Tag gibt, sondern auch das Dunkle. Die Nacht steht sicher auch für das Unbewusste.
Ja, wollte ich Sie gerade fragen, wofür steht denn die Nacht im Märchen? Was bedeutet das? Warum spielt sich da so vieles ab? Mir sind jetzt auch viele Erinnerungen wiedergekommen, als Sie erzählt haben.
Ja, weil das Märchen ist ja, wenn man will, ein Erziehungsinstrument. Es ist ein Erkenntnisinstrument. Die Märchen sind so grausam und so schön wie das Leben selber. Mit einem hohen Symbolwert leuchten sie das aus. Und sie machen das Unbewusste deutlich. Das Nächtige in unserer Existenz. Und da wird es plötzlich deutlich. Da kommt die Angst, da kommt die Trauer, da kommt die Vorsicht. Das, was wir mit dem hellen Bewusstsein oft verdrängen. Die Nacht ist sozusagen auch der Schatten. Mhm. Carl Gustav Jung, der große Schweizer Arzt und Psychoanalytiker, hat immer wieder auf den Schatten hingewiesen. Das, was uns selbst nicht klar ist, unser Geiz, unsere Angst, unsere Penibilität, unsere Rachsucht, unsere Unfähigkeit zu verzeihen, unsere Zwanghaftigkeit, all das liegt im Dunkeln, im Schatten unseres Bewusstseins. Wir selber erkennen es nicht im hellen Bewusstsein. Wir sehen den Splitter im Auge unseres Bruders und den Balken in unserem eigenen Augen sehen wir nicht. Und das entbirgt sich sozusagen, wenn in den Träumen beispielsweise, ganz deutlich, da kommen sie raus, jeder von uns hat sicher schon mal geträumt, ich sitze im falschen Zug, im völlig falschen Zug. Da stellt sich natürlich möglicherweise, nicht immer, aber möglicherweise stellt sich die Frage, sitze ich im falschen Zug meines Lebens? Ich harre in einer Ehe aus, die nicht mehr lebbar ist. Ich harre in einem Beruf aus, der Mobbing bedeutet, in dem ich mich nicht entfalten kann. Sehr oft eröffnet sich uns eine neue Welt, die sehr viel mit unserer Innerlichkeit, mit dem Ungelösten auch zu tun hat.
Mhm. Pünktlich zur Geisterstunde mitten in der Nacht, da steigen die Vampire aus den Särgen oder bei Vollmond ziehen die Werwölfe umher. Was fasziniert uns denn so an diesen Horrorstreifen, Horrorfilmen?
Weil sie das Gefährliche unserer Existenz in Symbole übersetzen und gleichzeitig haben wir eine innere Distanz dazu. Wir wissen, es ist ein Film, wir wissen, es ist eine Erzählung. Es gruselt uns ganz schauerlich, aber auch lustvoll gruselt sie uns. Beispielsweise bei den Werwölfen, da sehen wir etwas, was die Existenz des Menschen auch ausmacht, dass er wild werden kann, dass er zum Wolf werden kann, dass in uns auch mörderische Antriebe sind, die wir natürlich unterdrücken, aber die sind da. Wie oft sagen wir, den könnte ich umbringen, die Frau könnte ich erdrosseln. Da sind diese konventionell verdrängten, mit Recht verdrängten Impulse sind da. Und das erleben wir hier auf eine Art und Weise, die uns die Zwiespältigkeit der eigenen Persönlichkeit auch enthüllt. Der Werwolf in uns, Harry Potter, was da alles an nächtlichen Existenzen lebt, auch die Geister, der Hausgeist, der da auftaucht. Es sind Zerrformen unserer Existenz, die es aber gibt und die wir da anschauen können, ohne Schaden zu nehmen.
Warum die Nacht die Menschen so fasziniert und warum sie darüber auch gerne lesen und hören in Literatur und Märchen. Das war Matthias Jung, Berater, Gestalttherapeut und Buchautor im Dr. Max-Otto-Brucker-Haus in Lahnstein. Das war die Feiertagsausgabe von HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen guten Feiertag.